stehe hier ohne Sturmsicherung. Die fehlt noch für die Markise, aber ich hoffe, alles zerblasen. Zerblasen hat es auch meinen Gast, und zwar erst ab 21. Bis dahin verlief das Leben völlig normal. Und dann Liebeskummer. Liebeskummer, echt. Und was macht er? Er trinkt ein Glas Wein, kommt drüber weg, so denkt er. Hilft ihm beim drüber wegkommen, so muss es heißen. Und es beruhigt ihn so dermaßen, dass er noch eins trinkt. Und dann war er gefangen. Absolut. In den Fängen des Alkohols. Wie er immer weiter abrutschte. Und wie er vor allem wieder rauskam, er ist noch gar nicht lang draußen. Das erzählt er uns in dieser sehr zu Herzen gehenden Geschichte, weil es eigentlich aufzeigt, Alkoholiker, und das ist ein Vorurteil, das mir öfter begegnet, ja, die haben ihr Leben nicht im Griff. Das stimmt nicht. Sie rutschen aus und schaffen es nicht mehr aufzustehen. Und weil sie schon liegen, denken sie, gebe ich mir halt die Kante. Sehr bewegender Film.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Joachim, wie hast du gemerkt, dass du Alkoholiker bist?
Irgendwann, sehr bald, habe ich für mich gespürt, es stimmt was nicht.
Wie alt warst du da?
Ich habe lang nichts getrunken, muss man sagen. Also so die Jugendzeit war ich echt ohne Alk, gar nichts. Mit 21 hat es angefangen, dass plötzlich das Bier hat schmecken anfangen.
Das ist auch relativ spät.
Ja. Also ich habe davor halt mal so das Glas Silvester-Sekt bekommen. Mhm. Na, und ansonsten hat mich das auch nicht gereizt. Und dann aber mit 22 ging das los, so die klassische Karriere. Na, also erst mit Bier. Das ging lange Zeit mit Bier.
Wie viel?
Angefangen mit ein, zwei Dosen. Also gleich so richtig assi von Anfang an mit der Dose, ja, keine Flaschen. Und ja, irgendwann hat sich das gesteigert auf 6 bis 8 am Tag. Ja, und es wurde dann von der Zeit auch immer früher. Also ich hab teilweise morgens schon getrunken, also so dieses Starthilfebier in den Tag.
Tatsächlich, hast du gebraucht? Immer schön Dose oder war es egal? Hauptsache Bier?
Hauptsache Bier. Hm. Hauptsache Bier. Und die Dosen waren halt am billigsten.
Ne? Ja, klar.
Genau.
Aldi.
Ja, Aldi und zur Not halt dann die Tanke.
Hm.
Ja. Und das hat irgendwann nicht mehr ausgereicht, von der Wirkung her, weil Volumen gegen Wirkung, das geht sich nicht aus bei 5%. Ja, dann ging es halt den Schritt weiter auf Wein.
Ist aber auch ein sanfter Anstieg, ne?
Ja, aber so läuft es immer oder meist.
Bei dir?
Und dann ging es auf Wein und irgendwann war da das gleiche Problem wieder. Das hat nicht mehr gereicht und dann zum Schluss waren es dann nur noch die harten Sachen. Und ich habe von Anfang an immer so dieses Schamgefühl dabei gehabt, wenn ich was getrunken habe. Und habe gewusst, das ist nicht richtig, was du da machst. Ja. Und da kam das dann her, dass ich viel heimlich getrunken habe.
Wie kann man sich das vorstellen? Da hat sich der Joachim zurückgezogen, so klassisch, im Keller oder versteckt im Zimmer und hat dann irgendwo sein Versteck leergeräumt?
Das habe ich nicht mal gebraucht, weil ich habe damals schon alleine gewohnt.
Ah, okay.
Also es war mein Reich, ich konnte da das Zeug rumstehen lassen, wie ich wollte. Es hat teilweise desaströs ausgeschaut. Also wäre in dem Moment jemand gekommen, unangemeldet, dann hätte der sofort gewusst, was los ist. Na, weil also die ganze Wohnung voll stand mit Leergut. Ich habe das nicht mehr gepackt, dieses Leergut wegzubringen. Da ging es nur noch Nachschubbeschaffung. Wenn es leer war, war es uninteressant, dann ist es irgendwo stehen geblieben.
Hast du es abgegeben, das Leergut, oder hast du dich geschämt?
Irgendwann habe ich es dann schon abgegeben. Ja. Weil das geht ja mittlerweile so schön anonym und damals ja auch schon diese Automaten. Ja. Und dann kommt bloß ein Bon raus und da steht dann nicht drauf, was es war.
Mhm. Ja.
Klar. Du hast halt dann wieder einen Einkaufsgutschein für deinen nächsten Sprit. Ja. Und ja, da, am Anfang hat das ganz gut funktioniert und irgendwann kamen dann so Abstürze dazu. Und das ging dann einher mit Krankmeldungen und in der Krankmeldung natürlich, anstatt zu versuchen, nüchtern zu werden, erstmal richtig, ja, weil jetzt habe ich ja den ganzen Tag Zeit. Und das hat sich dann, also dieser Teufelskreis hat sich dann immer weiter gedreht.
Du sagst, das Teufelskreis ist es tatsächlich auch so, Krankmeldung, ne?
Ja.
Weil du hast ja Zeit ohne Ende. Dich kontrolliert keiner.
Eben.
Du hockst in deiner Wohnung und gibst.
Ja. Ja.
Haben das andere gemerkt, auch auf deinem im Job?
Mit Sicherheit.
Ah, mit aber, Sicherheit. Nicht, aber nicht dich drauf angesprochen.
Genau. Und wenn mal jemand mich angesprochen hat und gemeint hat, ja, was ist denn mit dir? Könnte es sein, dass? Ja, dann habe ich halt eine ganz tolle Geschichte erfunden, warum. Und gestern war der Geburtstag und deswegen riecht es noch ein bisschen und na, alles, hey, gelogen. Alles gelogen.
Ja.
Na, und das, ja, das ging dann so weit, dass ich also auch eine ganz, ganz tolle Beziehung durch den Alkohol richtig zerstört habe. Ich habe die Person gleich mit zerstört. Ich habe das geschafft, meine Ex-Partnerin dreimal in der Psychiatrie zu bringen.
Kannst du darüber sprechen, oder?
Ich weiß nicht, ob sie einverstanden wäre.
Darüber, ja, okay. Aber ich meine nur, was du getan hast. Ist ja, nicht über klar. Sie, sondern bei dir bleiben.
Klar. Ich habe, wie gesagt, immer heimlich getrunken.
Ja.
Also, wenn ich gesagt habe, ich gehe mal raus, spazieren oder mit dem Hund, dann wusste sie ganz genau, was jetzt passiert, wenn ich wieder heimkomme. Und so war es dann auch. Ich habe dann meine Tour gemacht, Tankstelle da und noch zum Getränkemarkt. Wenn es gerade von der Zeit her ging, waren wir noch kurz in der Norma und dann halt, ne, das Pennerglück eingekauft, das Billigste vom Billigen. Klar,
Fusel.
Fusel, Hauptsache es knallt. Und dann bin ich heimgekommen. Gut.
Sie hat mich, sie, macht die Tür auf oder du kommst rein.
Genau, ich komme rein. Ich habe nichts sagen müssen. Die hat mir in die Augen geguckt. Die hat gesehen, die glasigen Augen und der Gang und natürlich, ne, der gute Geruch, der dann mitkommt. Und dann sagt sie zu mir, du hast getrunken. Sag ich, nö. Also dreist ins Gesicht gelogen, ja. Und ich habe wirklich in dieser Arroganz gedacht, da.
Das merkt eh keiner.
Merkt es keiner.
Ja. Ich kann gerade laufen, ich kann sauber reden.
Ich sage nein und dann ist das so. Ja, und sie hat mich halt durchschaut. Ja, und dann gab es viel Streit deswegen. Mhm. Und halt die ganz klassischen Sachen, die heiligen Versprechungen am Tag danach. Schatz, ich rühre nie wieder Alkohol an. Ich verspreche dir, ich trinke nicht mehr. Hundertmal reicht nicht. Hundertmal reicht nicht. Und dann Blumen mitbracht und irgendwie wieder gut gemacht und komm, ich koch für uns. Und das Fatale war, ich habe es so hingebogen, dass ich meine Ex-Frau in eine Co-Abhängigkeit getrieben habe. Also sie hat mir vom Einkaufen selber die kleinen Dosen mit Whisky-Cola mitgebracht. Ja, oder mal 6 Flaschen Bier oder so. Ja, und hat gemeint, sie kann das kontrollieren. Und wenn ich dann daheim nur trinke, dann hat sie es unter Kontrolle und dann passiert das nicht.
Dann merkt es auch keiner, dann ist der Schameffekt weg und ach.
Genau das. Und ich habe mich also wirklich geschämt. Ja, jedes Mal, wenn es dann wieder Streit gab, ich muss dazu sagen, Gott sei Dank, es hat nie Gewalt gegeben.
Psychisch en masse.
Ja. Irgendwann war es dann eben das Maß voll und sie hat es nicht mehr ausgehalten mit mir. Und dann haben wir uns getrennt und seitdem bin ich jetzt auch solo.
Ja, das ist jetzt du hast dann noch Jahre mehr getrunken? Oder?
Kurz nach der Trennung habe ich mich so zugedröhnt, dass ich dann im Suff meinen Selbstmord angekündigt habe. Und sie hat dann Angst bekommen. Wir haben
online?
Ihr persönlich gegenüber. Okay. Und habe eben gesagt, jetzt reicht's mir, jetzt ich kann nicht mehr und mache jetzt Schluss. Und sie hat mir das in dem Moment dann geglaubt.
Klar, was willst du machen? Ja?
Rettungswagen, Notarzt gerufen.
Sie?
Ja, und die haben mich dann mitgenommen, erstmal ausnüchtern und dann Entzug. Ja,
das war. Hattest du schon was genommen?
Wie meinst du?
Um das Leben zu beenden, hattest du schon was eingeworfen? Also Schlaftabletten oder?
Nein, ich wollte da eigentlich entweder von der Brücke springen und zur Sicherheit ein Seil um den Hals haben oder mich vor den Zug werfen. Ja, weil ich einfach ich habe das nicht mehr ausgehalten, weißt? Ich bin von Kindesbeinen an, war ich ein sehr gläubiger Mensch und habe diesen Glauben, wirklich meinen Glauben an Gott auch ganz intensiv gelebt.
Als Teenie, als Jugendlicher?
Genau. Ich war immer der Außenseiter irgendwo, weil Party und Saufspielchen und so bin ich gar nicht mitgegangen. Das war nichts für mich. Ich weiß noch, das war im Grundschulalter gerade so, dass ich ein paar Worte schreiben konnte, habe ich einen Brief an Gott geschrieben. Und ich weiß nicht mehr alles, was drin stand. Das war so ein kleiner Zettel halt aus meinem Schulheft raus. Und ich weiß aber noch einen Satz, den habe ich da reingeschrieben. Und da stand drin, lieber Gott, rette mich aus dem Sündenmeer. Mit 7, 8. Ich begreife es heute noch nicht, was mich dazu bewogen hat damals. Aber irgendwie habe ich gespürt, da ist was und ich brauche dieses Etwas. Ich brauche diesen Gott. Und den Brief habe ich dann ganz, wie man das halt so macht, zusammengefaltet, ein bisschen was beschwert, auf den Fenstersims gelegt, auf den Balkon. Und weil den holt der liebe Gott heute Nacht. Der Brief war am nächsten Tag weg. Mama hat ihn gefunden.
Schon klar.
Ja, was ist los mit dir, Bub? Und ja, hab viel gebetet, hab als Kind mit 9, als ich dann einigermaßen lesen konnte, habe ich versucht, die Bibel komplett durchzulesen. Ich habe es nicht verstanden, was ich da lese, aber ich habe es zum Großteil geschafft. Als es Richtung Offenbarung ging, hat mir Mama dann das Buch weggenommen und hat gemeint, es ist nichts für dich. Ja. Und ja, war dann also wirklich auch ganz engagiert in der Kirche und immer gebetet und auch versucht, Zeugnis abzulegen. Und
deshalb wurde ich auch zum Außenseiter, oder?
Klar, klar, weil der spinnt.
Fromme Joachim.
Ja, ja, also.
Der heilige Joachim.
Aber spöttisch gemeint.
Ja, ja, schon, ne? Klar.
Und er hatte dann eigentlich nur einen besten Freund in der Schulzeit. Der konnte zwar mit dem Glauben jetzt auch nicht viel anfangen, aber er hat es zumindest respektiert. Ja, und wir haben uns dann halt über Hobby unterhalten und über was anderes und wir waren also ganz dicke Freunde. Und dann kam eben dieser Moment, wo ich gemerkt habe, wenn es mir schlecht geht, tut mir Alkohol gut. Und dann bin ich so abgefallen. Ich bin so abtrünnig geworden von meinem Glauben. Ich habe ganz schnell das Beten verlernt. Ich konnte früher ganz toll frei beten. Ja.
So wie wir jetzt miteinander reden.
So wie wir jetzt miteinander reden, konnte ich beten und meine Anliegen vorbringen, Dank vorbringen, Lobpreis vorbringen, Fürbitte machen. Und so wie das mit dem Alkoholismus zugenommen hat, dieses Beten ganz rapide abgenommen. Das war wie wenn du diese Leitung zu Gott verstopfst, immer mehr und zum Schluss genau durch. Ich habe Zeiten gehabt, da wollte ich dann mal wieder beten, weil es mir einfach so schlecht ging. Ich war dann so ein On-Off-Christ. Mhm. Geht's mir gut, interessiert's mir nicht, geht's mir schlecht, dann springe ich zu Gott. Und wenn es mir dann halt mal wieder richtig schlecht ging und ich gebetet habe, ich habe kein Vaterunser mehr zusammengebracht. Das war weg. Ja. Und da sind dann auch ganz, ganz viele Sachen passiert, also wirklich gesündigt, 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 gewusst, dass ich sündige, weil ich wusste es ja besser.
Was wäre so eine Sünde?
Also einmal natürlich Leuten wehtun durch die Trinkerei, durch die Lügerei. Es war dann auch, ich habe meine Ex-Frau damals betrogen, aber auf eine ganz böse Art. Ich habe das mit einer Prostituierten gemacht. Und ich habe ihr das dann auch gebeichtet. Und das war so der erste große Knacks, wo es dann in Richtung Ende der Beziehung ging.
Klar.
Ja, und ja, das sind einfach dieses unaufrichtige Leben. Ja. Das sehe ich als sündig an. Und irgendwann habe ich dann gebetet, nimm mir die Sucht oder nimm mir das Leben. Und das habe ich oft gebetet.
Nimm mir die Sucht
oder nimm mir das Leben.
Was würdest du sagen, Joachim? Du sagtest vorhin, dir ging es schlecht und du fingst an zu trinken. Mhm. Was war das zum Beispiel für ein Auslöser, dass es einem schlecht geht? Auf dem Job oder in der Schule? Oder?
Das kann im Job gewesen sein. Das war also der allererste Schluck meines Lebens. der so gewirkt hat, dass mein Gehirn sich umprogrammiert hat, der war, als ich meinen ersten Liebeskummer hatte. Da habe ich dann ein Glas Wein getrunken, hat meine Mama mir hingestellt, sie hat eins mitgetrunken und boah, komm, du hast Liebeskummer, jetzt red mal drüber. Also sie hat das wirklich gut gemeint. Ja, und das soll auch kein Vorwurf sein.
Kann ich auch nicht.
Gell? Ja. Also sie hat da, sie hat da keine Schuld.
Ja, ja.
Das Problem ist halt, mein Gehirn hat gesagt, Moment, wenn man das trinkt, dann wird der Liebeskummer besser. Dann habe ich das zweite Glas getrunken und ich weiß nicht, war nach so einem Tag, wenn man halt zwei Bier getrunken hat. Ja, und dann rum, aber es war dann nochmal jahrelang wirklich Ruhe. Also ich habe das nicht wiederholt, dieses Trinken aus schlechtem Gefühl raus. Und mit 21 ist mir dann halt vieles so über den Kopf gewachsen, dass ich diese Erfahrung nochmal machen durfte, wie mir der Abend dann besser geht.
Ja.
Dann kam der Gewöhnungseffekt und dann wurde es immer mehr und so bin ich dann reingerutscht.
Ja. Du konntest dich mit Sicherheit nicht mehr im Spiegel angucken?
Nein, weil ich mich selber vor mir geschämt habe.
Mhm.
Also immer der Tag nach dem Trinken war immer ganz schambehaftet.
Mhm.
Und ich bin also durch die Gegend gelaufen und habe gedacht, jeder, der mich anschaut, der sieht hier dieses Schild auf der Stirn, was ich gestern wieder gemacht habe. Ja, und ich selber weiß es aber nicht mehr. Also ich hatte nicht viele Filmrisse, aber ich hatte ein paar Filmrisse, wo ich wirklich nicht mehr wusste, was ich angestellt habe. Und dann kam irgendwann der Tag, wo ich mir das erstmal selber eingestanden habe, weil bis dato war ja mit mir alles in Ordnung.
Wie viele Jahre waren das? Von 21
bis 31.
10 Jahre.
10 Jahre getrunken. Ja, und dann versucht, mit Selbsthilfegruppe und so trocken zu werden. Und ja, das hat dann auch gute 2 Jahre gedauert.
Was heißt gedauert? Du warst in der Selbsthilfe beim Blauen Kreuz, oder?
Anonyme Alkoholiker.
Aha. Du warst bei den Anonymen Alkoholiker. Und bis du trocken wurdest, dauerte es 2 Jahre oder warst du 2 Jahre trocken?
Nein. Ich bin also zu meinem ersten Meeting bin ich noch nüchtern gegangen, weil ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Und dann gab es immer wieder solche Vorfälle. Ja.
Dass du betrunken dort ankamst?
Genau. Angetrunken, einmal richtig betrunken.
Dann wirst du weggeschickt, oder?
Nein. Du musst dich nur benehmen.
Okay.
Also solange man friedlich bleibt, darf man teilnehmen. Mhm. Und habe das dann also wirklich versucht und es hat nie länger wie 6 bis 8 Wochen geklappt. Und dann kam wieder irgendwas und ich bin wieder ins alte Muster gefallen und habe wieder losgelegt. Große Wende war dann an meinem Geburtstag. Hat der Arzt mich angerufen. Ich habe ein paar Tage vorher Untersuchung gehabt.
Am Geburtstag angerufen.
Mhm. Und sagt zu mir, ja, also die Blutwerte haben wir ja schon besprochen. Leber ganz da oben. Ja. Und er hat auch Ultraschall gemacht von der Leber. Er hat das jetzt nochmal ausgewertet. Sagt er, es ist 11:55. Wenn Sie so weitermachen, halbes Jahr noch. Dann gute Nacht. Da habe ich Angst gekriegt. Da habe ich richtig, richtig Angst gekriegt. Weil bis dato war das immer so abstrakt, die anderen sterben dran. Aber doch nicht der tolle Joachim, der macht es doch viel besser.
Der hat eine gute Leber.
Der hat eine gute Leber und der hat es auch anders unter Kontrolle.
Genau.
Nur die anderen können sich nicht beherrschen.
Mhm.
Ja, genau, der kann das. Ja, weil der ist da ganz tolle. Das ist ja so ein...
Und da kommt der Anruf vom Doc.
Mhm. Und sagt, Glückwunsch, Alkoholhepatitis.
Ah.
Ja, kurz vor Zirrhose. Fettleber. Alles, das volle Programm, ja, also das ist schon größer gewachsen gewesen und also Fettleber, die Hepatitis dazu. Ein normaler Mensch hat einen Gamma-GT, also diesen Leberwert von 50 bis 70. Ich hatte 2300.
Oh, Entschuldigung.
Ja, ich verstehe es.
Ja,
ich,
da kriegt so man keinen Preis dafür. Ne?
Also nein, wirklich nicht. Aber nur mal so zum...
Okay, du hast das Gespräch und dann legtest du auf und dachtest... Das war's.
Ja. Der erste Gedanke war, jetzt saufe ich mich vorhin zu tot, dann habe ich es hinter mir. Ja. Und man dachte, jetzt ist rum. Das wird nicht mehr. Ja. Das wird nicht mehr. Ich habe Patientenverfügung geschrieben. Ich habe ein Testament aufgesetzt. Gut, bei mir gibt es nicht viel, aber ein paar Habseligkeiten, die mir persönlich wichtig sind. Habe dann meine Familie angerufen, Freunde angerufen.
Und hast gesagt, ich bin durch.
So ist es, ihr werdet mich nicht mehr lang haben, ja.
Aber der Gedanke zu sagen, ich trinke nicht mehr, der kam nicht. Oder war das die Sehnsucht nach dem Tod für, dann habe ich es überstanden?
Nee, eigentlich nicht. Das war dann Verzweiflung. Also so eine Mischung irgendwo. Ich wollte aufhören. Hm. Ja? Jedes Mal, wenn ich so eine Flasche in der Hand gehabt habe und habe die angeschaut, dachte ich mir, ich will nicht. Am liebsten würde ich das Ding jetzt ausleeren oder gleich zerdeppern, aber nicht ansetzen. Nicht trinken davon. Ja, und dann habe ich es doch gemacht. Ja, das waren so richtige Eiertänze um diese Flasche rum und wieder aufschrauben, wieder zuschrauben, wieder aufschrauben, wieder zu. Das konnte bis zu einer Stunde gehen und irgendwann habe ich mir gedacht, ah komm, einmal geht schon noch. Und dann war wieder so weit. Und ja, dieses Sie werden sterben Gespräch. Sie werden sterben. Ja, Sie sind 34 und werden sterben. Prima. Da habe ich dann wirklich erstmal reduziert. Ich konnte nicht gleich aufhören. Das geht nicht.
Aber das hat funktioniert.
Reduzieren geht, ja. Und dann begann halt der Kampf wirklich dieses komplett trocken werden. Und habe mir da dann aber so Schutzmechanismen lange Zeit mit aneignen können. Also das war wirklich eine Gnade von Gott, dass ich es oft, nicht immer, aber oft geschafft habe, vor dem ersten Schluck eine Vertrauensperson anzurufen. Und zu sagen, ich bin in Not, mir geht's jetzt gerade nicht gut, ich bin in Gefahr, dass ich trinke. Bitte red mit mir. Das hat oft schon geholfen.
War da das Thema Gott schon wieder näher oder war der immer noch weit weg?
Nein, er kam in der Zeit wieder näher.
Du kamst ihm näher oder?
Ja, er kam mir näher.
Ja.
Er kam mir näher. Ich verstehe es bis heute nicht. Das ist, kann man nur mit Gnade bezeichnen. Ich habe plötzlich wieder das Bedürfnis gehabt, ich möchte wieder beten können. Und habe dann also ganz viel in der Zeit mit Telefonseelsorge telefoniert, die dann also wirklich so Step by Step in kleinen Schritten mir das Beten wieder näher gebracht haben. Ja, die einfach nur mal gesagt haben, wollen wir noch miteinander beten? Ich sage, ja. Nur die andere Person hat gesprochen. Ich habe nur das Amen zum Schluss mitgesagt. Und die hat 2, 3 Sätze gesagt und das war das ganze Gebet. Aber das habe ich aufnehmen können. Und da konnte ich dann wieder mir das zurückholen, was alles schon mal da war. Und je mehr das dann wieder kam, ich habe mich dann ganz viel mit christlichen Fernsehsender beschäftigt. Also jetzt gerade Bibel-TV habe ich viel geschaut dann, weil den habe ich durch Zufall entdeckt. Die Fernsehgottesdienste. Ja, ich habe mich nicht getraut, in eine Kirche zu gehen.
Aus Scham?
Ja. Scham, Schuld. Und ich habe mich nicht getraut, in einen echten Präsenzgottesdienst zu gehen. Aber bei mir daheim, da sieht es ja keiner. Und da kann ich ja dann mal doch den einen oder anderen Gottesdienst mir anschauen. Und so ist es langsam dann wieder gewachsen. Und je mehr ich das gemacht habe, umso mehr ist auch das Beten wiederkommen. Und da kam dann so ein richtiger, ja, irgendwann so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, er verzeiht mir nochmal. Ich glaube, wenn das halbe Jahr rum ist, wache ich den Tag drauf trotzdem nochmal auf. Und so war es dann. Ich müsste seit 3 Monaten tot sein.
Seit 3 Monaten. Schön, dass du hier bist.
Danke, dass ich hier sein darf. Es ist, ja.
Wie fing dein, du hast gesagt, du hast so cool mit der Telefonseelsorge, super, dass es das gibt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Du hast für dich beten lassen. Wann warst du in der Lage, Gott wieder selbst anzusprechen? Oder bist du schon in der Lage, Gott selbst anzusprechen?
Ja.
Ne? Also das
ja, heute bin ich es wieder. Also ich bin seit Februar auch wieder in der Gemeinde aktiv und bin da also auch regelmäßig jede Woche. Besuch wieder einen Bibelhauskreis. Das hatte ich alles früher schon mal, vor 12, 13 Jahren. Und ist dann aber alles kaputt gegangen. Und das war alles über Bord und war mir einfach, es war halt weg. Naja. Und da kam einfach diese Sehnsucht, das wieder zu haben. Und seit Februar hat mich Gott da wieder hingeführt. Na? Und ich bin wirklich auch über die Telefonseelsorge an diese Gemeinde gekommen. Weil dieser Werner hieß der, der hat mit mir gesprochen, hat mit mir gebetet und hat gemeint, ja, er kennt zufällig den Pastor, der für meine Gemeinde zuständig ist. Ich soll doch da mal anrufen und doch einfach mal vorbeikommen.
Das ist ja eine geniale.
Und dann habe ich überlegt und dann habe ich überlegt und überlegt und ha, wusste ja nichts über die Gemeinde. Und dann bin ich aber trotzdem einfach mal Mut zusammen und bin hin. Mich ganz hinten reingesetzt, ja, dass mich keiner sieht. Und dann
saß du da hinten?
Saß ich da hinten und
hast deinen ersten Gottesdienst seit langem wieder mitgemacht.
Meinen ersten richtigen Gottesdienst, ja. Mal abgesehen von diesen weihnachtlichen Pflichtveranstaltungen, ja. Weil ich das einfach derzeit nicht mehr konnte.
Wie war dein erstes Zusammentreffen oder erste Begegnung mit Gott nach so langer Zeit? Schambehaftet oder?
Ja, ja, ja. Ich habe es gerade noch geschafft, mich zurückzuziehen und alleine zu sein und dann habe ich erstmal weinen müssen.
Schön, wenn man hier immer so im Freien sitzt und Autos fahren vorbei oder irgendwelche Lautsprechertöne rum, ne? Ja. Aber das kann die Message nicht unterdrücken.
Nein, das kann sie nicht,
die du gerade gibst, ist echt so cool. Entschuldigung, was war das gerade nochmal?
Ich habe es gerade noch geschafft, mich dann zurückzuziehen, dass ich alleine bin. Und dann habe ich erstmal weinen müssen. Ja. Und ich habe lang geweint. Und habe meinen Vater im Himmel angefleht, mir zu verzeihen, weil ich habe all die Jahre mit ihm gesprochen. Ja. Aber in den Jahren, wo ich so drauf war, waren das keine guten Sachen. Ich habe Gott für alles die Schuld gegeben. Das war auch eine große Sünde. Ich habe ihn gelästert und ich habe alles, was bei mir schief lief, alles, was ich für mich verbockt habe, habe ich Gott in die Schuhe geschoben und habe gesagt, Gott, warum hast du jetzt das wieder gemacht?
Ich mache mal gern so.
Was soll das? Mhm. Ja. Und mittlerweile kann ich das anders sehen und weiß, Gott will mir nichts Schlechtes. Der andere will mir was Schlechtes. Ja. Aber Gott nicht.
Vielleicht kann der mal seinen Diesel da hinten.
Wäre lieb, wenn er den mal.
Ja. Irgendwie. Ja, wenn der wüsste, was wir gerade reden, dann würde er dazu sitzen.
Ja.
Aber das hört sich jetzt gut an. Schiebetür ist zu.
Gang ist drin.
Handbremse los. Joachim. Wie war das, als Gott so die Arme ausbreitete und sagte, ich bin immer für dich da gewesen und jetzt auch noch.
Ich habe mich unglaublich geliebt und angenommen gefühlt in dem Moment. Endlich wieder. Weil das war ein Gefühl, das habe ich einfach nicht gehabt. Dieses Zufriedene, ja, und zu wissen, okay, da liebt mich jemand bedingungslos. Ich habe immer versucht, durch Leistung mir Liebe zu besorgen oder Freundschaften zu besorgen. Hat natürlich nie geklappt. Hm. Und weil ich ja dann so einsam bin, haben wir den tröstenden Schluck gebraucht.
Ach, wie so oft, gell?
Ja. Mhm. Und das war einfach von, auch durch den Pastor, mit dem ich da intensiv mich jetzt immer austausche. Wir treffen uns einmal die Woche und er gibt mir Bibelstunden, na, weil einfach vieles bei mir verschütt gegangen ist oder noch gar nicht da ist. Und ich möchte einfach, dass das kommt. Ich will da näher dran kommen. Und der hat auch mit mir zum Beispiel ein Bußgebet gemacht, weil ich das wollte. Und er hat gesagt, ich bin kein Katholik, ich kann nicht im Beichtstuhl sitzen, aber ich irgendwo weiß ich, Gott hat mir vergeben. Aber ich kann es mir selber nicht vergeben. Ja. Und da habe ich, da war ich sehr zerrissen in der Zeit. Mhm. Ja. So Anfang des Jahres, als ich dann in die Gemeinde dazukommen bin. Das war eine große Zerrissenheit bei mir. Und der hat dann mit mir also wirklich 3 Stunden lang ein Bußgebet gemacht. Wir haben das alles aufgeschrieben, was mir wichtig war. Haben über jeden Punkt gebetet. Und zum Schluss haben wir das alles zusammengefaltet, in den Kuvert gesteckt und haben es verbrannt. Und gesagt, okay, jetzt ist es gut. Und das konnte ich dann auch annehmen.
Schöne Überleitung eigentlich auch zu dem Brief als 7-Jähriger, mhm. wo das Meer der Sünden
ja.
thematisiert wurde.
Ja, vielleicht hat es der kleine Joachim irgendwo schon gespürt, was mal aus ihm wird.
Warum auch nicht? Also es gibt viel zwischen Himmel und Erde, wo wir keinen Einblick haben.
Ja.
Hast du Angst, dass du rückfällig wirst?
Ich habe Respekt. Weil ich finde, Angst ist ein schlechter Ratgeber.
Mhm.
Ich habe lange Zeit solche Situationen einfach gemieden. Also ich habe mich nicht in einen Biergarten gesetzt.
Mhm.
Ich bin vorsichtig. Ja, also ich würde mich jetzt nicht so stabil fühlen, dass ich sage, ich gehe jetzt auf eine riesengroße Fete, setze mich in München aufs Oktoberfest ins Zelt, weil ich glaube, da komme ich nicht nüchtern raus. So viel Kraft habe ich noch nicht.
Du musst also einmal dich ganz klar einschätzen und du musst Vorsichtsmaßnahmen oder Vorkehrungen treffen, um nicht rückfällig zu werden.
Ja.
Würdest du sagen, das ist wie so ein Alarmsignal, das man braucht? Also gedankenlos durchs Leben gehen ist nicht möglich, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Weil ich halt bei vielen Sachen dann aufs Kleingedruckte schauen muss. Ja, also die Weihnachtszeit ist zum Beispiel eine ganz heiße Zeit, wenn jeder irgendwas Schönes backt und Keksle. Ich muss halt schauen, ist da jetzt wieder irgendwas mit rum, zum Beispiel, wenn wir bei Weihnachten sind. Oder Lokale, ja. Was haben Sie in die Soße reingetan? Ziehen Sie Ihre Soße mit Wein hoch? Möchte ich nicht essen. Ja? Allein weil der Geschmack schon antriggern kann.
Mhm.
Ja? Das sind also Sachen, das habe ich viel bei den Anonymen auch gelernt. Zum Beispiel auch dieser Trick mit dem alkoholfreien Bier, der funktioniert nicht. Ja?
Obwohl es alkoholfrei ist, ist es schon wieder
quasi... Sagt dein Gehirn, das kommt.
Genau.
Ja? Und dann kommt nach 20 Minuten ungefähr, kommt dann so der richtige Druck, weil das Gehirn merkt, da kam ja gar nichts. Aber jetzt will ich richtig. Also
man, ja, völlig klar.
Da bringt man sich total in Gefahr mit sowas.
Ja.
Und es gibt für mich, gibt es 2 Möglichkeiten. Ja, die Sache jetzt hinkriegen, richtig trocken werde und trocken bleibe. Ja, weil trocken heißt nicht 2 Tage nichts getrunken. Da gehört eine lange Zeit dazu. Dann kommt das Licht auf uns herab.
Ja, und, sehr gut. Ständig da, ist in uns.
Ja, und ja, entweder ich schaffe das, ja, oder mein Leben wird sehr bald zu Ende sein, weil ganz, ganz viele Alkoholiker versterben sehr vorzeitig an dieser Krankheit. Ja, und ich habe einen Warnschuss, habe ich jetzt nochmal bekommen. Ich möchte es nicht ausreizen.
Wer ist Jesus für dich, Joachim?
Mein Heiland, mein Erlöser. Derjenige, der mit mir jeden Vollrausch durchlitten hat und nicht von meiner Seite gegangen ist, weiß ich heute. Er ist der gute Hirte. Ich bin von der Herde weg. Ich war bei der Herde, ich bin weg. Ja? Und er ist mir Jahre in Liebe nachgegangen, hat mich gesucht.
Definitiv.
Sonst würde ich heute nicht hier sitzen.
Gott sei Dank sitzt du hier. Freut mich echt, sowas zu hören. Ich hoffe, dass das auch vielen anderen Mut macht. Weil, wie du verstehst richtig, du bist keine Ausnahme.
Nein.
Jesus geht echt hinterher. Ne? Vielen Dank, Joachim, für deine Geschichte. Ich wünsche, dass du nicht in Versuchung gerätst.
Danke.
Darf ich dir noch meine 4 Schlussfragen?
Klar.
Ohne Megafon wie die da draußen auf dem See.
Ja.
Das ist der Hammer. Yeah. Aber egal, wir ziehen das durch. Wir ziehen das sowas von durch. Ich liebe das. Mitten im Getümmel.
Mhm.
Joachim, geht zum Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, und wenn ja, welches?
Ja. Und zwar von Sergio Bambaren, Die Rose von Jericho.
Die Rose, habe ich noch nie gehört. Ist das schlimm?
Nein, das ist ein sehr schönes Buch. Geht um einen Alkoholiker, der durch einen Freund dann in das 12-Schritte-Programm von den AAs gebracht wird und sein Leben nochmal komplett neu aufbauen darf. Also sehr schön geschrieben. Das Buch hat mir damals meine Mutter geschenkt. Noch lang bevor es mit mir so schlimm wurde. Ganz genau, das ist es.
Habe ich noch nie gehört. Darf ich noch fragen, wie hat denn deine Mutter das Ganze dann durchlitten?
Die ist durch die Hölle mit mir. Die Frau habe ich durch die Hölle geschickt. Weil sie hat mich nie aufgeben wollen. Weil ich halt ihr Sohn bin. Also meine Mutter liebt mich sehr und hat immer wieder zu mir gehalten. Klar hat sie mir gesagt, ey Junge, da hast du jetzt mal richtig Mist gebaut. Ja, aber wenn es hart auf hart kam, sie hat mich nicht im Stich gelassen.
Das ist super.
Ja. Da waren ein paar tolle Leute Mama. Um mich rum, wenn die nicht da gewesen wären.
Tolle Mama, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ganz tolle Mama.
Zweite Frage.
Ja.
Sonst würde ich noch sentimental. Freue mich, wenn Mamas so, ach, das finde ich super. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 12 Monaten?
Ja, zu mir selber, weil ich das Wort Nein nicht kannte. Es gab ja keine Grenzen. Na, es war ja alles, die ganze Welt hat sich ja um mich gedreht, na, um den ganz tollen Joachim. Und ich lerne immer mehr, dass es auch für mich das Wort Nein gibt und dass Nein ein vollständiger Satz sein kann.
Sehr gut, dass Nein ein vollständiger Satz sein kann.
Genau.
Und ein Ausrufezeichen klatschen wir dahinter noch hin.
Ja.
Die Wespe lassen wir auch in Ruhe.
Ja.
Und kommen zu Frage 3. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, in dieser Zeit, letzten 12 Monate, haben dein Leben definitiv verbessert? Losgelöst vom Alkohol jetzt.
Ja, wieder regelmäßig beten. Wirklich in der Früh die Viertelstunde früher den Wecker zu stellen, dass ich die Zeit habe, mich hinzuknien, meine Bibel vor mich zu legen, zu beten, diese Bibel aufzuschlagen und dann einfach ein paar Verse noch in der Bibel zu lesen und erst dann in den Alltag zu starten. Ich bete sonst am Tag auch, aber dieses Morgengebet, das ist so wirklich ein festes Ritual geworden und das tut mir ganz, ganz arg gut.
Letzte Frage. Plakat. Erlangen. Mhm. Aus Einfallstraße, Autobahn, irgendwo. Was würdest du draufschreiben?
Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand.
Und bevor mir jetzt hier komplett die Marquise zerbröselt, fahre ich sie, glaube ich, wieder rein. Danke fürs Zuschauen. Der nächste Film kommt auf jeden Fall nächsten Montag wieder. Und hinterlasst dem Joachim dicke, fette Daumen. Auch den Mut zu haben, darüber zu reden, finde ich so genial. Wenn ihr Geschichten habt, info@superfromm.tv, schreibt mir und vielleicht sehen wir uns wieder mit einer verzwirbelten Markise oder dieses Mal mit Sturmsicherung. Muss ich, Reminder an mich, wenn ich wieder daheim bin, muss es als erstes bestellt werden. Geht ja gar nicht sowas. Also, nächsten Montag wieder ein Film und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.